Liebe Fugis, heute wird die ARD-Thriller-Serie Testo salty verehrt und sweet verachtet.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Liebe Fugis, in dieser Woche begrüße ich, Markus, euch zu einer neuen Fugengold-Solo-Folge. Es geht um die ARD-Thriller-Serie Testo von Kida Ramadan und Olivia Retzer. Ein rasender Stillstand im Gangster-Genre, garniert mit Stereotypen, Stilblüten, Dominanz, Devianz, Macho-Moschos und einem ekstatischen Etikettenschwindel. Ich suche die Haltung zur Serie im Spannungsfeld zwischen Ehrlichkeit und Entbehrlichkeit, Gangster und Gen, öffentlich-rechtlich und recht oberflächlich, Thema und Variation, Nationalmannschaft und Nabelschau. Ja, liebe Fugis, die Serie Testo ist am 2.2. diesen Jahres in der ARD Mediathek erschienen und es war für mich ein Zufallsfund, so eine Art digitales Stolpern, denn ich war auf der Suche nach der Rocco Schamoni Supershow eben in der ARD Mediathek und also nachdem ich die gefunden habe, also Testo, bin ich hängen geblieben, habe mir das angeschaut, ich hätte überhaupt nichts vorher gehört. Naja, und das Resultat ist jetzt diese Solo-Folge, ein Check-up dieser Serie im Spannungsfeld zwischen Saltiness und Sweetness. Also worum geht's? Auf der Seite der ARD Mediathek in der Serienbeschreibung heißt es, ich zitiere, 5 Freigänger, 1 Banküberfall, 6 Geiseln, Adrenalin, Chaos, offene Rechnung, schnell, unberechenbar, gnadenlos. Nach der Erfolgsserie Asbest legt Kida Kodre Ramadan in der ARD Mediathek nach. Gemeinsam mit der Co-Regisseurin und Editorin Olivia Retzer erzählt er in der Thriller-Serie Testo als Hauptdarsteller, Co-Autor und Co-Regisseur eine knallharte Bankräuber-Story mit furiosem Showdown. Sensationell besetzt mit Frederik Lau, Steep Airjack und den Rappern Vasel und Mortell als Knast-Freigänger-Gang an der Seite von Anführer Ramadan erwartet das Publikum ein furioser Trip, als wäre es selbst live in der Bank dabei. In den weiblichen Rollen geben Stars wie Nicolette Krebitz, Janet Hein, Rubio Fee und Katharina Thalbach dem Macho-Szenario gekonnt Kontra. Na, und dieses Macho-Szenario wird dominiert von Figuren, die Namen Keko, Pepsi, Stulle, Barro und Kongo tragen. Sie sind, und das wird immer wieder eingeblendet, Genie und Wahnsinn, Keko, unberechenbarer Pitbull, Barro und bipolar und guter Gangster, Stulle, um nur 3 von ihnen zu nennen. Ja, schaut man sich die Schlagzeilen an, sind sich die Schlagzeilen einig, super Serie, super Erfolg, das Experiment ist geglückt. Es kann nur einen geben, der in Deutschland diese Art des Gangster-Genres bespielt oder so mustergültig, so dominant bespielt. Kida Kodre Ramadan, der ARD ist das Experiment gelungen. Man gratuliert der ARD für ja diese zweite Zusammenarbeit nach Asbest. Asbest, ein Riesenerfolg in der ARD-Mediathek, über 10 Millionen Aufrufe. Und man hofft jetzt darauf, dass Testo ähnliche Erfolge bekommt. Schauen wir ein bisschen in die Schlagzeilen hinein. Erstmal die Berliner Zeitung vom Starttag vom 2.2.24. Thorsten Wahl schreibt dort in der Schlagzeile ARD-Gangsterserie Testo Doppelpunkt. Kida Kodre Ramadan sucht den ehrlichen Drive. Und hier haben wir es gleich wieder. Es ist die Huldigung der Ideologie, der Authentizität. Leute, es ist so langweilig wie nichts anderes. Also Kida Kodra Ramadan trägt sozusagen als Corporate Identity immer wieder diese Ideologie der Authentizität vor sich her. Es ist ehrlich und weil es ehrlich ist, ist es echt. Und weil es echt ist, ist es emotional und so weiter und so weiter. Im Text schreibt er dann, das Besondere an Testo ist zunächst die Geschwindigkeit, mit der das Projekt umgesetzt wurde. Tempo und Dynamik soll auch die Montage erzeugen, die das Geschehen nicht in einen 2-Stunden-Film zwingt, sondern in 7 Folgen zwischen 15 und 20 Minuten Länge zerlegt, was das jüngere Publikum ins Netz locken soll. Naja, und das merkt man, finde ich, auch bei der Serie selbst. Was war unfassbar unentschieden? Was wollte es eigentlich sein? Na, es ist eigentlich ein Kammerspiel, es ist eigentlich ein Film, es ist sowas eigentlich für, auch eher was fürs ZDF, ja, das kleine Fernsehspiel, ja, aber es war kein Spielfilm, es musste zerlegt werden und dieses Zerlegen in eine Serie mit einer ganz kurzen Zeit, das hat nicht wirklich für mich funktioniert. Ich erzähle euch später, warum das so ist. Dann geht es weiter im Text von Thorsten Wahl, ein Absatz noch. Doch die Sympathie der Macher gehört eindeutig den Gangstern. Die Zuschauer sollen die Jungs abfeiern, weil sie so einen ehrlichen Drive haben, erklärt Kida Kodra Ramadan im ARD-Interview. Und das ist einfach auch das Prinzip von Kida Ramadan. Alles, was er macht, einfach mal abfeiern, denn besser geht's sowieso nicht. Man wundert sich natürlich, dass, und das ist halt wie bei auch Bands, die dann immer sagen, hey, die aktuelle Platte ist natürlich die beste Platte, die ich jemals gemacht habe. Und so ist es auch bei Kida Ramadan. Das, was er gerade macht, ist natürlich das Beste, ist der Höhepunkt und so weiter. Ja, das gehört dazu, immer alles abzufeiern, allem zu huldigen, was man selbst macht. Ein Teil der Nabelschau, auf die ich zu sprechen kommen werde. In der Welt heißt es dann vom 8.2.2024 von Elmar Krekela, Schlagzeile, die wahrscheinlich schmutzigste Serie der ARD. Naja, und hier hört man wieder die übliche bürgerliche Geilheit auf den Schmutz von denen da unten. Also so ein Sozialvoyeurismus, der bedient wird. Und ich frage mich auch, warum so ein spannender Regisseur, Schauspieler, so ausgewiesen wie er ist, Kida Ramadan, diesen Sozialvoyeurismus immer wieder befördert, diese bürgerliche Geilheit auf Lebenswelten, die man halt nur gerne sehen möchte, aber niemals erleben möchte, warum er das immer wieder befeuert und warum er dann auch Milieus, die er darstellt und für die er steht, negativ markiert. Auch darauf komme ich zu sprechen. Im Artikel heißt es dann, Testo heißt sie und wenn man diesen 7-Teiler eins wirklich nicht vorwerfen kann, dann Produktenttäuschung. Testo stößt einen derartigen Schwall Moschusatem in die Wohnzimmer, dass man ohne Sauerstoffzufuhr vermutlich ersticken würde. Halleluja, liebe Fugis, was für ein grandioses Palaver. Ich muss sagen, mich hat die Serie unfassbar gelangweilt. Ich fand sie auch in den Miniaturen von 15, 16, 17 Minuten zäh. Sie hat sich dahin gezogen. Sie hatte keine Entwicklung in sich. Also ich fand es eher langweilig und nicht dynamisch. Ich fand es nicht atemberaubend, sondern ich war ja eher ja weggetrieben oder erstickt von dieser immer wiederkehrenden Produktion von Macho-Attitüde, von einem bestimmten Form toxischer Männlichkeit, die zwar immer, naja, vielleicht auch mit etwas Ironie erzählt wird, aber auch schon echt ernst genommen wird und somit wiederum eine Selbstmarkierung ist von einem Männlichkeitsideal, das sehr zu kritisieren ist. Auch darauf komme ich zurück. Im Artikel heißt es weiter, ist halt eine Serie von Kida Kodra Ramadan. Männer- und migrantenzentrierte Moritaten. Genrefernsehen. Wie es vor ihm und vor 4 Blocks selten war in Deutschland. Hart, ironisch, so schnell geschnitten wie produziert. Authentisch, durchaus kunstvoll, von jeder Künstlichkeit frei. Naja, und jetzt haben wir es schon wieder mit den Milieus, die dargestellt werden. Das ist eine Rassifizierung von Verbrechen. Darüber haben wir auch bei Asbest gesprochen. Darüber habe ich in meinen vielen Artikeln und auch Videovorträgen zu 4 Blocks erzählt. Es ist eine Markierung von migrantischen Milieus und eigentlich in dem, was es wiederum sein will als Genre Fernsehen, gegen die, die dargestellt werden, die so echt, die so authentisch sind, die so ehrlich sind und wo es so emotional wird, gewandelt. Also ist eigentlich eine Dialektik der Aufklärung. Man will hier ganz bewegendes, neues, großartiges schaffen und eigentlich tritt man sich permanent in dieser Serie und auch in der Beschreibung dieser Serie in der Presse so viel gelobten Eier aus Stahl. Es geht im Text weiter, merke, nur Kida kann, was Kida kann. Die ARD hat durchaus, und hier kommt die Metapher, Eier. Das deutsche Fernsehen kann das kleine, dreckige Genre. Und jetzt schnell die Fenster wieder zu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, liebe Fugis, woher kommt diese alberne, diese regressive, diese dämliche Metaphorik einer Apologie von Eiern und Eier haben? Meine Herren, das ist lächerlich, das ist banal, das ist einfach kompletter Trash, ja. Diese Glorifizierung von Maskulinität als Eier haben und dann allen, von denen man Respekt hat. Und das können eben nicht nur Männer sein, die müssen Eier haben. Und das finden wir auch, wenn wir uns etwa mit der Kritik an devianten Strukturen in der Gesellschaft haben. Also wer kann, man muss Haltung zeigen, man muss Kante zeigen, man muss Eier haben. Ich plädiere hierfür, meine Apologie dafür, nicht mehr diese Eiermetapher, diese Eiersemantik zu verwählen, um irgendetwas Kulturelles oder Mediales zu beschreiben. Die dritte Schlagzeile, die letzte für den Moment, kommt vom Bayerischen Rundfunk und da heißt es, die Serie mit 7 Episoden a 15 Minuten hat sicher keine tiefere Message oder gar ein gesellschaftspolitisches Anliegen, sondern sie ist schlichtweg unterhaltsam, wild und experimentell. Frei nach dem Motto, das für die Serienmacher wie die Gangster gelten kann. Wir machen, was wir wollen und kommen damit durch. So scheint es zu sein. Die ARD hat jetzt hier ein Abo verteilt, ein Abo zum Serienmachen, zumindest solange das wahrscheinlich erfolgreich sein wird. Kida Ramadan hat die Devianz-Dominanz, hat die Dominanz über die Darstellung krimineller, migrantischer Milieus und wie beschrieben, ist er eigentlich kontraproduktiv zu dem, was er darstellt. Auf der anderen Seite wird hier angesprochen, dass endlich in Deutschland im Seriengeschäft etwas vorkommt, was eigentlich nur der internationalen Serienszene vorbehalten war, performatives, serielles Erzählen. Ja, das ist halt so wild, das ist so experimentell, das ist so improvisationsgesteuert und das wird sozusagen hier gehuldigt. Und ich finde, bei aller Improvisation, die man natürlich in der Serie erlebt, die man sieht und so weiter, ist es völlig hölzern, ist so Reißbrett gezeichnet und hat nicht diese so sehr beschriebene Dynamik und Emotionalität. Und dann findet man es in der im Trailer dazu, also im Making-of zur Serie, die ihr auch in der ARD-Mediathek findet, dann fängt es an mit die Serie, also wird gesprochen von Kida Ramadan, die Serie ist absolut kein Fake und darauf bin ich stolz. Ja, wie kann denn eine Serie ein Fake sein? Das ist eine fiktionale Erzählung, in der alles möglich ist, ja, in den Grenzen des Genres oder generell alles möglich ist, aber man erzählt halt eine Genregeschichte und wenn man eine Genregeschichte erzählt, sind die Grenzen des Genres, die Grenzen der Freiheit des Erzählens, so diese markieren die Grenzen der Freiheit des Erzählens. Aber was denn daran dann Fake ist oder real, ja, Halleluja, das ist, finde ich, eine Verzerrung der Wahrnehmung auf serielles Erzählen. Und dann betont Kida Ramadan noch in einer anderen Stelle in diesem Making-of, das ist eine Nationalmannschaft, was Gangster-Genre angeht in Deutschland. Wenn du das nicht sagst, dann lügst du, dann bist du ein Lügner. Hier spricht Markus S. Lügner kleiner zu euch. Eine Nationalmannschaft des Gangster-Genres. Ja gut, das ist, wenn man sich die Serienerzählung anschaut, an der Kida Ramadan beteiligt war. Das sind hervorragende Schauspieler, auch Charakterdarsteller, aber nicht in dieser Serie, nicht in diesem Kontext, sondern eher, das sind so eher Pappfiguren, also in der figuralen Zeichnung, weil sie keine Tiefe haben, weil sie keine Ausdifferenzierung haben, weil man überhaupt nicht wirklich was von Medien mitbekommt, außer ihren Spitznamen und außer einem sehr stereotypen oder engen Spiel an der Rolle, das überhaupt keine Überraschungen zulässt. Es gibt eine Überraschung in der Figur Ruby Ophé, also die Ruby Ophé spielt, die Mitarbeiterin der Bank, die überfallen wird, die auf einmal so komplett unerwartet dann eskaliert. Das ist die einzige wirkliche schauspielerische Überraschung, die wir haben. Ansonsten, naja, sind es Genrefiguren, die eigentlich nur Oberflächen sind und überhaupt keine Differenzierung und Tiefheit haben. Naja, und dann wird immer betont, ehrlich, emotional, menschlich, es geht um Realität, Da ist nichts gefaked dran und so weiter. Naja, und im Endeffekt haben wir hier wieder das typische Eigenblut-Doping von Kida Ramadan und von den Macherinnen, Produzentinnen der Serien auch wie Asbest und so weiter, die immer im Eigenblut-Doping sagen, naja, es ist das Beste des Besten und so weiter. Kommen wir zu den Thesen. Zwei Thesen, einmal die Salty Verehrung mit meiner These, experimentierfreudiger Etikettenschwindel, Komödie anstatt Krimi. Und die These zu meiner sweeten Verachtung lautet, im Rückspiegel des eigenen Erfolgs sieht man keine Zukunft. Liebe Fugis, kommen wir also zunächst zur Verehrung.
Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
Ja, Fugis, ich wiederhole nochmal das Motto meiner Verehrung. Experimentierfreudiger Etikettenschwindel, Komödie anstatt Krimi. Was ich gut gefunden habe bei der Serie ist, dass ich, auch wenn ich sie insgesamt sehr negativ wahrnehme, dass ich hängen geblieben bin. Und das war ähnlich wie mit Discountern. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Solo-Folge noch zu Die Discounter, dritte Staffel. Dass die Serie es erreicht hat, dass ich sie gesehen habe und dass ich mich mit ihr beschäftigt habe und dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt Bock, eine Solo-Folge dazu zu machen. Ich wollte eigentlich eine Solo-Folge machen zu Rocco Schamonis Super Show und habe mich jetzt dagegen entschieden. Sie ist, das mag ich, stark improvisiert auf der einen Seite. Improvisation finde ich hervorragend. Ich bin ja ein großer Fan von Jerks, bis auf die letzten beiden Folgen der letzten Staffel. Das ist eine grandiose Serie gewesen. Das finde ich auch bei Intimate hervorragend und bei vielen anderen Serien, die die Improvisation als eigene Schauspielkunst nehmen, um ja Inhalten einen Raum zu geben, der eigentlich nicht vorgesehen war. Oder beziehungsweise im Spielen das Spiel zu spielen, im Spielen die Serie zu entwickeln, die Serie zu entwerfen, den Serienraum zu gestalten, die Interaktion der Figuren zu ermöglichen. Das finde ich sehr cool und das sieht man auch in der Serie Testo sehr deutlich. Ich finde Dynamik spannend, wenn Dynamik Sinn macht. Ich finde Dynamik langweilig, wenn sie nur ein Stilmittel ist, das sich irgendwann totläuft. Und das ist bei Testo der Fall. Die ersten zwei, drei Folgen, die natürlich auch alle markante Headlines haben, sind sehr dynamisch, sind sehr, sehr genau, sind sehr schnell, aber das nimmt einen mit, das ist so rasend und dann verebbt es irgendwie langsam wieder, ja, dass diese Dynamik in einen Stillstand kommt, weil man erwartet, okay, jetzt geht's ganz rasant wieder zu, alle schreien wieder, alle eskalieren wieder, irgendwann gerät's wieder aus den Rudern, dann wird's wieder eingefangen und es ist das same, same, but not different. Also das heißt, die erste Folge Habibi, die zweite Folge heißt Entweder oder, die dritte Adrenalin, die vierte Chaos, die fünfte Verlust, die sechste Eskalation, die siebte Freiheit oder Tod. Also im Endeffekt muss man auch gar nicht mehr wissen. Man versteht schon sofort, was passiert anhand dieser Headlines. Aber ich finde, dass spätestens mit der dritten Folge Adrenalin, das Adrenalin der Serie ja ausgeschüttet ist und der Vertrocknungsprozess anfängt. Wir haben Charakterschauspieler und SchauspielerInnen. Ja, es ist wirklich eine starbesetzte Serie und man denkt, wow, also mit so einer, mit so einem tollen Cast müsste doch eigentlich das Moment der, des Improvisierens, des Experiments, das müsste doch neue Maßstäbe für serielles Erzählen in Deutschland setzen. Ich dachte, wow, wer kommt da zusammen? Alles wirklich sehr, sehr geschätzte DarstellerInnen und ich wurde halt maximal enttäuscht. So muss ich euch sagen, also ich wurde maximal enttäuscht, weil mich keine Figur erreicht und abgeholt hat. Abgesehen von dem einen Ausbruch, den ich gerade schon beschrieben habe, von Rubio Fee, der Bankangestellten, die völlig eskaliert, durchdreht und so weiter. Das ist der einzige Moment, der eine Unerwartbarkeit hat, der eine Dramaturgie in sich trägt, der wirklich sagt, wow, das ist Impro-Kunst at its best. Ich hoffe, dass es Impro war. Es sah nach Impro aus, aber man weiß das natürlich nicht. Und der Rest war am Reißbrett gezeichnete Figurenstereotype, die keine Entwicklung in sich getragen haben und also die statisch geblieben sind und dadurch halt den Drive getötet haben, den man permanent dieser Serie unterstellt, nur weil sie schnell geschnitten ist, weil sie dynamisch ist, weil sie kurze Folgen hat und so weiter und eigentlich ein Kammerspiel ist, das mit 2 Stunden auch zu lang gewesen wäre, mindestens 1/2 Stunde, weil nichts weiteres erzählt wird. Ja, was ich gut finde ist, also generell, ich persönlich mag, das ist jetzt auch nur mein Geschmack wieder, ich mag Crime, ich mag eine Härte, eine Drastik, ich mag Inszenierung auch von Gewalt, nicht nur im seriellen Erzählen, auch im filmischen Erzählen und so weiter, auch das Moment des Symbolischen von Gewalt, ja, ich mit dem Umgang mit Härte, ich mag performatives Kino sehr, performatives serielles Erzählen, also von Nicholas Winding Refn etwa, habe ich euch schon oft von berichtet, und das habe ich mir auch gewünscht und ich brauche keine Message, wenn ich eine Serie sehe, ich brauche keine Message, wenn ich einen Film sehe, also was wollen uns die Drehbuchautorinnen und RegisseurInnen sagen, das ist nicht primär wichtig, aber ich will, wenn ich sage, okay, es ist eine performative Serie, es ist performatives, serielles Erzählen, dann möchte ich aber sozusagen auch nicht immer wieder sozusagen aus der Betrachtung der Performance herausgerissen werden durch etwas, und das ist sozusagen in meinem Salty-Motto der Verehrung enthalten, wenn ich einem Etikettenschwindel ja auferliege, das ist ein ganz dummes Wort, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, wenn ich einen Etikettenschwindel wahrnehme, sollte es wahrscheinlich heißen. Naja, der Etikettenschwindel besteht darin, dass ich diese Serie nicht als eine Thriller-Serie sehe, sondern als eine Komödie, getarnt als eine Thriller-Erzählung, ja, als eine Bankräuber-Story. Aber es ist für mich eine grandiose Komödie, es ist eine ironische Überzeichnung. Es ist nichts ernst zu nehmen, nichts, was irgendwie Angst erzeugen würde, Adrenalin ausschütten würde und so weiter, sondern es ist so, man kann sich hinsetzen und es ist dieses ungewollte Komik, die in jeder Darstellung ist, schon alleine die Figur von Frederick Lau, natürlich mit dem Fukuhila, diesem 80er-Look, dann dem Fußball-T-Shirt und so weiter, dann die überzeichnete Figur im Anzug, sondern hier ist der Kumpel den Anzug trägt, weil er denkt, der wird jeden Tag sterben, möchte dabei gut aussehen und so weiter. Naja, und dann kommt die Mutter von einem Darsteller und klatscht ihm also von Barrow, dem unberechenbaren Pitbull, und klatscht ihm links und rechts permanent eine, weil sie sauer auf ihn ist, weil er die Bank überfällt, wieder in den Knast gehen wird und so weiter. Dann kommt der Sohn von Keiko, also gespielt von Kida Ramadan, und spielt mit ihm Fußball vor der Polizei. Und ja, es ist für mich eine grandiose Komödie, deshalb eine Etikettenschwindel. Und es reißt mich aus der Wahrnehmung des Performativen heraus, wo ich sage, ich möchte den Ton ausmachen können bei performativen seriellen Erzählen, bei performativem Kino und möchte einfach den kompletten Genuss haben, wenn ich nur die Figuren handeln sehe, die Bilder sehe, die Einstellungen sehen, das Color Grading wahrnehme und so weiter, ja, einen Schnittrhythmus wahrnehme, ohne irgendetwas zu hören. Aber das funktioniert alles nicht, weil ich immer wieder rausgeholt werde. Und auch wenn man den Ton ausmachen würde, wäre dieser Comedy-Effekt durch die stellenweise unkontrollierte ironische Bezeichnung der Figuren des Spiels und so weiter. Man hat, finde ich, auch sehr viele schauspielerische Schwächen da drin, wenn man merkt, okay, jetzt wird die Impro laufen gelassen, aber man hat einfach vielleicht nur improvisiert und wusste nicht so genau und hat dann aber gesagt, okay, jetzt lassen wir es drehen, war doch super. Die ist ja in einer unglaublich kurzen Zeit gedreht worden, auch das wird überall gelobt, so. Man wollte Intensität halten, deshalb hat man nicht die Zeit, die man gegeben hat, benutzt und so weiter. Insofern ist das mit meiner Verehrung so, dass ich den Ansatz schätze, dass ich auch die ARD ermutigen möchte, weiterhin für nicht ARD-Stoffe oder eigentlich ARD-Stoffe in der Mediathek Räume zu schaffen. Natürlich fragt man sich, okay, klar, Mediathek, die meisten schauen im Stream, schauen nicht mehr analoges Fernsehen an und so weiter. Aber diesen Raum zu öffnen, es gibt ja wahnsinnig viele, also im Dokumentationsbereich finde ich das sehr, sehr spannend in der Mediathek, was so den Serienbereich angeht und auch finde ich noch sehr entwicklungsbedürftig. Der ist noch sehr, sehr brav und so weiter. Und ich finde, man sollte hier nicht sozusagen einen Exotismus des Andersseins betreiben bei der ARD oder generell bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dass sie jetzt so ein kleines Fenster öffnen und dieses kleine Fenster öffnen für den Schmutz der Straße, für den Schmutz des anderen, also so Sozialvoyeurismus, Tür und Tor öffnen und das sozusagen mit einer Person, also hier Kida Ramadan versehen und der darf dann immer alles machen, solange es erfolgreich ist und so weiter, sondern wirklich mal ernst zu nehmen, einen Entwicklungsauftrag, einen Veränderungsauftrag ernst zu nehmen und zu sagen, okay, also wenn wir überhaupt noch eine Relevanz haben wollen, was serielles Erzählen angeht, Maßstäbe setzen wollen und so weiter, das klappt ja im Filmbereich besser als im seriellen Bereich, dann müssten wir diese Spur, die wir hier gelegt haben oder diese Tür, die wir hier geöffnet haben, weit offen halten und es auch ernst nehmen und sich entwickeln lassen. Soweit zu meiner salty Verehrung.
Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
Ja, liebe Fugis, jetzt sind wir in der Verachtung. Und das Motto meiner Verachtung zu eurer Erinnerung lautete, im Rückspiegel des eigenen Erfolgs sieht man keine Zukunft. Der Rückspiegel des eigenen Erfolgs ist eine Bemerkung, eine Beobachtung, ein kritischer Aspekt, den ich Kida Ramadan gegenüber äußern möchte. Denn all das, was Kida Ramadan nach 4 Blocks gemacht hat, ist eine unendliche Variation von 4 Blocks. Und das ist nicht verwunderlich, weil man weiß, wenn man einmal ein erfolgreiches Thema besetzt hat und damit verbunden wird, sollte man das auf der einen Seite so lange ausspielen, wie es erfolgreich ist, und einfach weitermachen. Auf der anderen Seite schränkt es aber die künstlerische Entwicklung ein und es schränkt sozusagen die eigene Selbstentwicklung ein, denn Kida Ramadan ist einfach markiert und hat sich selbst markiert mit diesen Themen, hat sich in die engen Grenzen dieser Genre oder dieses Genres, dieses Gangster-Genres oder das Erzählen von migrantischen Milieus, von Kriminalität und so weiter, hat sich dort festgesetzt und spielt immer, sozusagen auch fast immer kriminelle Rollen. Das war ja auch lange vor dem 4 Blocks Erfolg und so. Meistens waren es kriminelle, also Nebenrollen, kriminelle Persönlichkeiten, die er gespielt hat und so weiter. Und das finde ich sehr schade, dass er sich, der wirklich toller Schauspieler ist, und auch als Regisseur sehr, sehr viel Potenzial hat. Ich finde, dass er als Regisseur bisher, mal abgesehen von seinem Mittun bei 4 Blocks und so weiter, wo er, glaube ich, auch nicht als, wo er auch nicht als Regisseur in dem Sinne tätig war, sich den Raum noch nicht genommen hat, wirklich sein eigenes Ding zu machen. Denn er ist nur im Copy-and-Paste-Modus bei sich selbst. Und das liegt natürlich bei dieser unglaublichen Nabelschau. Alles, was er macht, ist natürlich immer das Beste, das Größte, das Geilste, das Tollste. Und im Endeffekt schaut er sich aber primär, also übertragen gesagt, im Spiegel des Erfolgs von 4 Blocks an. Und versucht, das permanent weiterzudrehen. Es ist erfolgreich, es funktioniert. Alles, was er so macht, funktioniert oder größtenteils funktioniert. So ein Podcast wie Reich und Schön nicht, den haben wir auch schon bei Fugengold besprochen, genauso wie Asbest, die seine erste Serie. Aber ich glaube, dass ihn das einfach hemmt in seiner Entwicklung als Künstler, als Regisseur, als Schauspieler und so weiter. Und auf der anderen Seite erzeugt das eine unendliche Langeweile und Redundanz, denn wenn ich immer wieder das gleiche Thema nicht wirklich anders bespielt bekomme, relativiert sich der Thrill, den das erzeugen soll. Es relativiert sich die vermeintliche Authentizität, weil man dann erkennt, diese so viel beschworene Ehrlichkeit, Echtheit, Authentizität, ist eben fake for real. Genau das ist sozusagen Realität faken, dass man den Eindruck von Realität hat, aber es ist eben alles andere als Realität, sondern es ist eine so komprimierte Form der Wahrnehmungslenkung, um sozusagen einen Einfluss auf die Meinungsbildung zu haben, dass alle mitreden können, naja, das ist Gangster, das sind die Milieus und wenn ich es in Deutschland mir anschaue, brauche ich die und die Schauspieler. Deshalb auch dieser Hinweis, das ist die Nationalmannschaft im Gangster-Genre. Und dann muss man da hingucken, es gibt wirklich noch viele andere SchauspielerInnen, die im Kontext von Krimi stattfinden, die wichtig sind, die relevant sind, die groß sind, auch andere RegisseurInnen, dass das natürlich eine totale Fokussierung ist. Also ey, vergesst den Rest, hier sind die Besten am Start. Das andere, was ich auch sehr schade finde bei aller Impro-Kunst oder auch bei all den Schauspielerinnen, die wir dort finden. Ich meine, Katharina Thalbach macht sich zu einer totalen Farce in der Rolle dieser Polizeipräsidentin. Das ist, also schaut euch das an, was soll das? Also das ist so dermaßen fern von irgendwas, das wird immer so, naja, das ist so real und so toll und so echt. Das ist einfach so eine Farce. Das sieht so aus, als ob sie gerade mal in der Mittagspause Zeit hatte, zwischen zwei Terminen die Serie zu drehen. Nicolette Kravitz spielt Kravitz, so wie Nicolette Kravitz spielt so gar nicht. Sie ist eigentlich gar nicht da. Sie ist präsent. Sie ist so eine tolle Schauspielerin, die, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung völlig hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Ja, Ronald Zerfeld, ne, grandios auch, nicht nur in Vier Blocks, sondern in tausend anderen Filmen und Serien, spielt auch nur eine Farce-Figur. Und alle sind irgendwie so, das ist so wie Comic-Figuren. Ja, also ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, die Figuren sind Comic-Figuren, die so überzeichnet sind, dass sie dadurch eine ironische Distanz zur Figur erzeugen, also beim Betrachten, damit kann sich mit niemandem identifizieren, nicht wirklich was abfeiern und so weiter und sich permanent selber lächerlich machen im Spiel. Also die Figuren machen sich über die Figuren im Spiel der Figuren lächerlich und das funktioniert für mich überhaupt nicht, das erreicht mich in keinem Fall und ich glaube, diese Selbstverliebtheit in den eigenen Erfolg ist die Verhinderung einer Ausdifferenzierung dieses Gangster-Genres oder dieser Themen, mit dem Kida Ramadan und seine Kolleginnen verbunden sind, indem man permanent nur zurückschaut. Im Rückspiegel sieht man den Übererfolg Vier Blocks, bei dem all das, was ich hier kritisiere, in fast perfekter Form stattgefunden hat. Es war eine sehr dialektische Serie, die viele Leerstellen erzeugt hat, die sich gegen sich selbst, aber bewusst gegen sich selbst gewendet hat und so weiter. Und das funktioniert hier alles nicht. Naja, kommen wir langsam zur Haltung, denn die Soli sind bei uns ja Fungold-Kurzformate.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Ja, liebe Fugis, abschließend wie immer bei Fugengold die Haltung, diesmal 5 Spannungsfelder, die ich aufgemacht habe. Das erste ist Ehrlichkeit und Entbehrlichkeit. Dieses permanente Abfeiern der vermeintlichen Ehrlichkeit von allem, was stattfindet, ist einerseits schon mal komplett verdächtig für mich. Wenn alle immer schreien, ehrlich, 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 dann weiß man, dass hinter der Ehrlichkeit sozusagen der größte Fake verboten ist, dass Ehrlichkeit nur sozusagen eine Farce ist, zu sagen, das ist so wichtig, das ist so echt, schaut hin. Keiner braucht hier Kritik zu geben, weil das ist so ehrlich und wer das nicht anerkennt, ist selbst ein Lügner. Dieses Pathos der Ehrlichkeit, diese Ideologie der Ehrlichkeit, dieses Faken von Ehrlichkeit an allen Stellen ist für mich entbehrlich, genauso wie die Serie Testo. Das zweite Gegensatzpaar war Gangster und Gen. Ja, Gangster schaue ich mir auf der einen Seite gerne an, Gangsterfiguren, Gangstererzählungen im Gangstergenre, das finde ich immer spannend, aber hier ist dieses Gangster-Genre, diese Inszenierung von Gangstern einfach nur ein Gähn. Es langweilt mich, es unterhält mich nicht, es erzielt nichts. Es ist halt ja eine Oberflächenästhetik der Langeweile, die, wie schon gesagt, entbehrlich ist. Drittes Gegensatzpaar, öffentlich-rechtlich und recht oberflächlich. Ah, das Öffentlich-Rechtliche öffnet sich hier sozusagen für andere Serienproduktionen, für Serienproduktion neben der Linie, um ein neues Publikum zu erreichen, ein junges Publikum zu erreichen, um aber auch die Öffentlich-Rechtlichen als einen Experimentierraum, als ein Labor anzubieten, dass man sozusagen überlegt, okay, wie kann serielles Erzählen heute aus Deutschland sein, wie kann es international vergleichbar sein, wie kann es eigene Stärken ausbilden, wie kann es neue Themen aufsetzen, das ist alles super, aber das, was wir hier sehen bei Testo, ist recht oberflächlich, ist sehr oberflächlich und läuft dem Plan der Öffentlich-Rechtlichen hier ein Experimentierfeld zu öffnen eigentlich total zuwider. Das vierte Gegensatzpaar lautet Thema und Variation. Es ist ja nicht nur bei großen PhilosophInnen so, denken wir an Schopenhauer, dass man immer die eine große Idee braucht und dann gibt es Thema und Variation. Also man ist nicht als Mensch so kreativ, dass man tausend verschiedene Themen entwickelt in seinem Leben, sondern man hat so seine Kernthemen, seine Herzensthemen und so weiter. Aber wenn die Themen nicht wirklich variiert werden im Grundthema, dann hat man halt nur ein Thema und hat nicht sozusagen die künstlerische Kraft, die visionäre Kraft, diese Themen als Themen weiterzuentwickeln. Das beste Beispiel ist Testo. Das ist sozusagen der Stillstand aller Innovation. Letztes Thema, Nationalmannschaft und Nabelschau. Ja, es ist die Nationalmannschaft im Gangstergenre, wie Kida Ramadan sagt, aufgelaufen. Was wir sehen bei der Nationalmannschaft ist eine unendliche Nabelschau. Also man betrachtet nur das eigene. Man betrachtet sich sozusagen, wo ich bin, ist vorne. Könnte auch ein Satz von Kida Ramadan sein, hat er nicht gesagt. Könnte er aber auch sagen. Und wenn künstlerische Qualität und wenn thematische Originalität einer egobezogenen Nabelschau zum Opfer fallen, dann braucht man es auch nicht zu schauen und sich nicht auseinanderzusetzen. Liebe Fugis, meine Solo-Folge ist vorbei. Mein Check von Testo. Er hatte ein bisschen Sweetness, er hatte viel Saltiness. Ihr kennt mich ja als zornigen alten Mann. Der Sweete von uns ist immer Mark. Süßbacke, süß, und der wird euch nächste Woche mit seinem Solo überraschen. Ich weiß nicht, worum es geht, ich werde das erst mitbekommen, wenn ich die Folge selber höre. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wir hören uns in 2 Wochen zur neuen Kulturschlagzeilenfolge mit Marc und mir wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Verehrung, auf eure Verachtung, auf eure Haltungen und in der Zwischenzeit bleibt golden. Wir sehen uns, wie Marc süß sagen würde, auf der anderen Seite.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stooks.